Hallo, mein Name ist Kolja Nolte, ich bin Pressesprecher vom Berufsverband Sexarbeit, bin selber auch Sexarbeitender, seit fast 11 Jahren jetzt in der Sexarbeit tätig, bin 47 und mag meinen Beruf.
Das Thema heute ist nicht so erfreulich, denn die Konservativen verfolgen ja immer noch ihren Plan, Sexarbeit zu verbieten nach dem sogenannten nordischen Modell oder das schwedische Modell wird es auch genannt, wo Kundinnen und Kunden bestraft werden, Sexarbeitende selber nicht. Die CDU-CSU hat im November 2023 bereits ihr Positionspapier Menschenunwürdige Zustände in der Prostitution beenden, Sexkauf bestrafen veröffentlicht und auch in einer Bundestagsanhörung vor ein paar Wochen sagte Dorothee Bär von der CDU-CSU, Deutschland sei leider eine Hochburg sexuellen Missbrauchs, das ist alles ein Zitat, und sexueller Ausbeutung, ein Bordell Europas. 250.000 vornehmlich Frauen sind hier in einem System gefangen, auch das wieder Zitat, von Zwangsprostitution und plädierte gegenüber dem Kanzler für ein Verbot. Das zeugt jetzt mal wieder von so zwei Themenkomplexen, die hier vermischt werden. Das eine ist Zwangsprostitution, Ausbeutung, Gewalt. Das andere ist Sexarbeit, die Leute wie du gerne machen, aus freiwilligen Stücken machen. Stefanie Klee vom BSD, vom Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen, die sagt immer, das ist immer so dieses Bild, was in der Öffentlichkeit verkauft wird von Sex and Crime. Das passt so schön zusammen, das ist so verrucht.
Ja.
Würdest du das auch so sehen?
Natürlich, also natürlich lassen sich die prekären Situationen viel besser darstellen, weil das natürlich viel mehr Emotionen in uns weckt und natürlich auch den Beschützerinstinkt, wo der Antrag natürlich darauf hinausläuft. Aber ich finde, wenn wir über solche Themen reden, dann müssen wir uns an Fakten halten. Und selbstverständlich bin ich, wie du gerade gesagt hast, nicht nur freiwillig, sondern ich liebe ja auch meinen Beruf. Das habe ich ja vorhin schon in der Vorstellung gesagt. Aber damit befinde ich mich genau am anderen Extrem. Und wenn wir uns die Thematik anschauen, dann ist es schon so, das kann man ja eigentlich auch schon mathematisch berechnen, wenn man bei den Extrema diese Zahlen hat, weiß man nach der Gaußschen Verteilung, dass die Masse in der Mitte liegen wird. Und das ist auch der Fall. Und das heißt, wir haben also ein sehr, sehr hohes Maß an Sexarbeitenden, die ganz einfach in den Bordellen arbeiten, die einfach ihre Arbeit machen, nach Hause gehen, davon ihre Familie ernähren und so weiter und so fort, die nicht vor den Kameras stehen.
Oder an den Mikrofonen und den Telefonhörern hängen, so wie du jetzt.
Genau.
Wie tretet ihr denn an so Entscheidungsträgerinnen wie Dorothee Bär oder eben Kanzler Scholz ran? Wie leistet ihr Lobbyarbeit in der Politik?
Oh, okay. Das ist mal eine ganz neue Frage, Maike, wenn ich sagen darf. Die kriege ich sonst gar nicht gestellt. Aber ich freue mich darüber. Also tatsächlich ist es für uns sehr, sehr schwer, weil uns wird von der Gegenseite unterstellt, wir hätten wahnsinnig hohe finanzielle Ressourcen. Also das sieht man ja schon bei unseren Spendenkampagnen, wie wir da um jeden Euro irgendwie ringen, um ein paar Menschen geringfügig beschäftigen zu können. Also die hauptsächliche Arbeit wird wirklich ehrenamtlich gestemmt. Aber wir haben uns da mittlerweile schon ganz gut aufgestellt. Wir haben also die Möglichkeit, meist per E-Mail mit der Politik zu sprechen, aber natürlich auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk, sowie aber auch über unsere Social Media und über unsere Webseiten zu informieren und da ein leider nur sehr leichtes Gegengewicht zur aktuellen Front, die sich da uns gegenüber aufbaut, darzustellen. Die andere Seite hat es nämlich tatsächlich mit sehr, sehr großen Budgets. Die sind da ganz gut ausgestattet.
Ihr habt ja als BESD und auch andere Selbstorganisationen gerade eine Kampagne laufen mit so kleinen Zitaten, die dann mit Fotos von Sexarbeitenden illustriert sind, die alle sagen, ein Sexkaufverbot wäre tatsächlich eine Verschlechterung unserer Arbeitsbedingungen, weil das, Daten belegen das empirisch, haben schwerwiegende Folgen wie Verdrängung, Zunahme von Gewalt, Bandenkriminalität, Schaffung neuer Grau- und Dunkelzonen hier in Anführungsstrichen und die Schließung sicherer Arbeitsorte neben den sozialen und wirtschaftlichen Folgen für die Sexarbeitenden. Ich wollte nochmal auf den Gender-Aspekt zurück, weil Kanzler Scholz, glaube ich, in besagter Bundestagsanhörung sowas sagte wie: Männer kaufen Frauen, ganz schlimm.
Ja.
Pink, sagte hier, die ist eine Anlaufstelle für Sexarbeitende hier in Freiburg, sagte, die Nachfrage regelt das Angebot. Ja. Kannst du bestätigen, dass auch immer noch eine große Mehrheit der Sexarbeiterinnen Frauen, also Cis- und Transfrauen sind?
Definitiv. Also das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, auch wenn wir, das merke ich persönlich auch ganz häufig, dass die Frau da also als Kundin im Kommen ist. Wir erleben da natürlich einen Wandel. Aber nach wie vor sind natürlich die Cis- und Transfrauen die größte Gruppe. Wobei, meines Wissens, können die alle abends mit ihren Körpern wieder nach Hause gehen. Also ich finde, die Körper sind nicht verkauft.
Jetzt nochmal zu der Darstellung in Medien und insbesondere Filmen, wollte ich nochmal drauf eingehen, auf Sexarbeit. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade jetzt läuft ja Poor Things zum Beispiel in den Kinos, ein Film von einem renommierten Regisseur.
Großartig.
Wo Sexarbeit als ja etwas sehr Normales dargestellt wird. Die Hauptdarstellerin geht da in dieses Bordell, sagt, ich brauche Sex und ich brauche Geld, und dann macht sie ihren Job und sagt, ich finanziere mich selber und studiert nebenher noch. Und ich habe das so ein bisschen das Gefühl, auch in den letzten Jahren, also selbst schon Jahrzehnten, also vielleicht liegt es auch an meiner Auswahl an Filmen, ich bin halt Cineastin und gucke dann halt ein bisschen abseits so des Mainstreams. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Trend geht dahin, Sexarbeit neutraler, positiver oder, ja, weiß ich nicht, normalisierter darzustellen. Hast du den Eindruck auch?
Vielleicht von Hollywood, das ist durchaus möglich, in der aktuellen Berichterstattung eigentlich nicht. Also hier in Deutschland hatte man so in den 70er, 80er Jahren auch wirklich das Gefühl, dass die Sexarbeiterin, ich bleibe jetzt auch mal gerade bei der Frau, clever ist, vorwitzig und selbstbewusst und stark. Und dadurch, dass wir das Stigma aber ständig reproduzieren, also immer wieder in diesen prekären Situationen, immer wieder darüber berichten, ist jetzt mittlerweile ein Bild gekippt. Natürlich entsteht dann der Eindruck, wenn ich immer wieder über die prekären Situationen berichte, dass das eigentlich die Situation da draußen ist. Und man muss sich ja bei solchen Themen wirklich dann einfach auch mal die Zahlen anschauen und vielleicht auch mal wirklich jenseits von aller Darstellung, von aller medialen Darstellung, die Zahlen betrachten. Und wenn wir da vom Bundeskriminalamt, das kann ja jeder machen, das kann ja jeder ergoogeln, sich die Zahlen zur Zuhälterei anschauen, sind das pro Jahr so zwischen 300 und 400 Fälle. Die Verurteilten sind dann manchmal nicht mal mehr dreistellig. Und wenn wir das in ein Verhältnis setzen, wenn wir jetzt von 100.000 ausgehen, das ist schon sehr niedrig. Also das ist jetzt unsere Verbandsposition. Die Gegner gehen ja noch von mehreren aus, aber bleiben wir ruhig bei der Zahl 100.000. Also wenn wir dann jetzt so 100 Fälle haben in der Kriminalität, dann sagt natürlich jemand sofort, ah, die Dunkelziffer ist ja so hoch. Ja, aber selbst wenn wir die verzehnfachen würden, dann sind wir bei 1.000. Von 100.000, das macht dann doch gerade mal 1%. Ich will es nicht kleinreden, ich will es nicht schlecht reden. Jeder Fall von Gewalt gegenüber Menschen ist immer grundsätzlich zu verurteilen und müssen wir bekämpfen. Die Frage ist aber doch, wenn die Gegenseite immer formuliert, 9 von 10 wollen aufhören und sind Opfer von Zwängen, wo sind die denn dann? Also die müssten doch irgendwo zu sehen sein. Also ich sehe die nicht und ich bin jetzt in so vielen Bordellen gewesen. Ich sehe da immer Menschen, die ihre Arbeit machen. Und auch wenn man genauer hinsieht, stellt man das immer wieder fest, die Version, die da propagiert wird, das ist nicht der Fall. Aber leider wird es durch die mediale Berichterstattung gestützt. Dadurch, dass wir immer wieder dabei sind, die prekären Situationen uns anzuschauen, was durchaus sinnvoll ist. Aber es entsteht der Eindruck, dass das der hauptsächliche Teil an Sexarbeit ausmacht. Und das ist nicht der Fall.
Ich habe mir im Vorfeld einen alten Beitrag von 2015 von uns angehört und da ging es gerade darum, dass das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz gerade im Entwurf war und dann ja auch verabschiedet wurde. Da gab es schon sehr viel Kritik von Selbstorganisationen. Ich wollte dich mal fragen, vielleicht nach einer kleinen Bilanz.
Also es wurde ja 18 umgesetzt. Ich finde viel spannender eigentlich, wenn wir nach der grundsätzlichen Bilanz fragen, denn es wird eine Bilanz geben. Wir leisten uns gerade eine wirklich millionenschwere Befragung von tausenden Sexarbeitenden und deren Umfelder, Beratungsstellen, Bordellbetreiber und so weiter und so fort, um zu überprüfen, ob das Gesetz wirklich was gebracht hat. Und diese Befragung, das ist natürlich sehr, sehr repräsentativ, wenn wir von Tausenden reden. Das ist also keine qualitative Befragung, wo ich mit 5 Leuten spreche und dann mir noch heraussuche, mit welchen Leuten ich spreche und das dann hochrechne auf alle. Das ist natürlich nicht so repräsentativ. Das wird eine sein. Und da werden wir auch wirklich klare Antworten bekommen, was gut war und was man eigentlich weglassen kann. Und aus meiner Sicht hat man jetzt versucht, das ein kleines bisschen weit vorher einzustreuen, den Antrag für ein Sexkaufverbot, weil man eigentlich weiß, was da rauskommen wird. Denn egal, wen man fragt in der Sexarbeit, natürlich gibt es Ausnahmen, aber grundsätzlich wird kein Sexarbeitender sagen, es ist eine tolle Idee mit dem Sexkaufverbot. Ist doch super. Meine Kunden sind eh alle doof. Das ist Blödsinn. Also selbst wenn sie in den prekären Situationen fragen, weil dann sagen die ja, dann kann ich ja den Job auch nicht mehr machen. Und wir reden ja jetzt nicht in den prekären Situationen von Menschen, die ja mal eben morgen schnell Arzt werden können oder was weiß ich, in normale Bürojobs gehen können, weil das eben ganz oft durch sprachliche Barrieren überhaupt gar nicht möglich ist. Und niemand aus der Sexarbeit wird sich dafür aussprechen, zu sagen, ein Sexkaufverbot ist eine total gute Idee. Deswegen vermuten wir, ist dieser Antrag auch im Vorfeld eingereicht worden und natürlich auch ein Stück weit zur Profilierung. Man will eben diese Evaluation nicht gerne abwarten, weil man weiß, was dabei rauskommen wird.
Dann vielleicht abschließend ein Blick in die Zukunft. Wie geht es bei euch im Bundesverband weiter? Was sind eure Wünsche, eure Forderungen? Wie geht ihr weiter vor?
Das kann ich ganz klar sagen. Wir wünschen uns zur Verbesserung der Situation von Sexarbeitenden, dass wir die aufsuchende Beratung stärken. Das ist ein klarer Punkt. Gerade in den prekären Situationen ist es wichtig, dass man Vertrauen herstellt, dass man zu den Menschen geht und herausfindet, liegen hier Probleme vor? Und das geht einfach nicht durch ein Verbot. Im Gegenteil, durch ein Verbot würden wir die Menschen noch viel, viel weniger erreichen, weil die sich dann logischerweise zurückziehen.
Und wie bauen wir das gesellschaftliche Stigma ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir reproduzieren es halt durch die Berichterstattung der prekären Situationen. Vielleicht ist es so, wenn wir mehr Möglichkeiten anbieten, Sexarbeit im normalen Kontext wahrzunehmen, dass wir dann Vorurteile abbauen können. Zum Beispiel haben wir jetzt demnächst Aktionswochen Sexarbeit, die haben wir vom Verband organisiert. Das heißt, es wird bundesweit Tage der offenen Türe geben, wo dann wirklich jeder einfach in Bordelle mal gehen kann und schauen kann und auch mit Sexarbeitenden sprechen kann. Solche Dinge müssen wir dann mehr machen, damit wir wegkommen von dem Image der Christiane F. Das ich persönlich total gut verstehen kann, weil das etwas ist, wie du das vorhin schon gesagt hast, was natürlich emotional stärker berührt, aber eben nicht der Masse entspricht.
Wann sind die Aktionswochen?
Vom 2. bis zum 7. Juni. Ist aber bei uns jetzt auch unter Aktuelles auf der Seite zu finden.
Sehr passend zum 2. Juni, dem Internationalen Hurentag.
Exakt, genau. Ich kann nur sagen, ich wünsche mir für mich und für meine Kollegin, dass sowas niemals kommt, weil das ist für uns der absolute Super-GAU. Das ist ein Berufsverbot de facto. Also auch wenn ich großzügigerweise nicht bestraft bin, wo soll ich denn hingehen? Was soll ich denn da machen? Wo soll ich denn meine Kunden treffen? Bei mir zu Hause? Auch meine Vermieterin kann bestraft werden nach den Gesetzeslagen, die sich die CDU, CSU da vorstellt. Also muss ich nach draußen gehen. Wo soll ich dann hingehen? In den Wald? Das tun auch ganz viele. Das kann man an ganz vielen Berichterstattungen aus Frankreich sehen, wo das eingeführt worden ist. Ich möchte das auf gar keinen Fall. Wir sind dann wieder alleine da draußen. Ich möchte das nicht. Vielleicht auch noch ganz interessant, ich bekomme ja mit, wie viele Menschen sich anmelden bei uns im Verband. Und die Zahlen, die haben sich vervierfacht. Und ich bekomme so viel Post von KollegInnen, die mir sagen, ich will das auf gar keinen Fall. Ich habe Kinder, die ich ernähre und ich mache den Beruf seit Jahren und ich will das auf gar keinen Fall. Also das macht auch den Menschen Angst. Also das ist nicht gut. Es hilft uns in keinster Weise. Wir wollen das auf gar keinen Fall.